Ich lese uns den Predigttext für den heutigen Sonntag. Und zwar finden wir den im Lukas-Evangelium im Kapitel 12, die Verse 32 bis 41. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es ist eures Vaters Wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Verkaufet, was ihr habt, und gebet Almosen. Machet euch Beutel, die nicht veralten, einen Schatz, der nimmer abnimmt, im Himmel, da kein Dieb zukommt und den keine Motten fressen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Lasset eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. Und seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten, wann er aufbrechen wird von der Hochzeit, auf das, wenn er kommt und anklopft, sie ihm alsbald auftun. Selig sind die Knechte, die der Herr, so er kommt, wachen findet. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich aufschürzen und wird sie zu Tische setzen und vor ihnen gehen und ihnen dienen. Und so er kommt in der anderen Wache und in der dritten Wache und wird's also finden, selig sind diese Knechte. Denn das sollt ihr aber wissen. Wenn ein Hausherr wüsste, zu welcher Zeit, zu welcher Stunde der Dieb käme, so wachte er und ließe nicht in sein Haus einbrechen. Darum seid ihr auch bereit, denn des Menschen Sohn wird kommen zu der Stunde, da es nicht meinet. Petrus aber sprach zu ihm: Herr, sagst du dieses Gleichnis zu uns oder auch zu allen? Bis dahin.
Ja. Einen schönen guten Tag wünsche ich euch. Die Deutsche Bahn hat versucht, uns heute Nachmittag zu torpedieren. Die haben wir ausgetrickst, indem meine Mutter mitgekommen ist und mich gefahren hat. Und ich habe gehört, es ist noch mehr Besuch da. Ich vermute, den habt ihr extra für mich bestellt, weil ich mal so leise bin. Die Techniker müssten sich dann einfach bei mir melden und mir sagen, was ich machen soll. Als es in der evangelischen Kirche anstand, ein sogenanntes Kirchenjahr einzuteilen, da haben sich Leute tatsächlich die Mühe gemacht, über die Sonntage nachzudenken und über das, was uns Christen an diesen Sonntagen wichtig werden soll. Das geht uns ein bisschen verloren. Aber gerade an diesem heutigen Sonntag sollten wir uns das nochmal in aller Deutlichkeit vor Augen stellen lassen. Es ist der letzte Sonntag im Kirchenjahr und der trägt den Titel Ewigkeitssonntag. Wir können Gott für seine Gnade danken, wenn er uns das vergangene Jahr über durch Begegnung mit ihm und durch das Hören auf sein Wort auf seinem Weg hingeführt hat zu der Frage, die sich mit dem letzten Sonntag des Kirchenjahres stellt, nämlich: Wo verbringst du die Ewigkeit? Petrus reißt das hier so ein bisschen an. Er sagt: Herr, sagst du das nur zu uns oder auch zu allen? Der Anspruch, mit dem Jesus Christus in die Welt gekommen ist, nämlich der Erlöser aller Menschen zu sein, führt automatisch auch zu dem Anspruch, den er in Johannes 14,6 formuliert: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Deswegen steht jeder Mensch, in dessen Leben hinein man die Frage stellen muss, wo verbringst du die Ewigkeit, sofort vor diesem Herrn. Jetzt nicht leiblich, aber doch in der Entscheidungssituation. Und während es so sein könnte, dass diese Frage nur negativ beantwortet werden kann, wo verbringst du die Ewigkeit, haben wir einen Gott und Vater, und damit fängt unser Abschnitt an, der uns dabei nicht stehen lassen will, der uns nicht dazu geschaffen hat, die Frage nach der Ewigkeit negativ beantworten zu müssen, der uns dazu geschaffen hat, von seinem Sohn, unserem Heiland, ergriffen zu werden und auf den Weg gestellt zu werden, der ins ewige Vaterhaus bringt. Da, wo man an der Hand dieses Heilands geht, fürchte dich nicht, du kleine Herde, legt ja nahe, dass Jesus seine Leute verstanden haben will als eine Herde, die auf ihrem Lebensweg hinter einem Hirten herläuft. Und für das, was dieser Hirte tut, gibt es Brief und Siegel vom allmächtigen Gott selbst. Da kommen wir gleich noch dazu. Wo verbringst du die Ewigkeit? Diese Frage muss beantwortet werden. Diese Frage duldet kein Ausweichen. Diese Frage muss bei Zeiten beantwortet werden. Heute lebst du, heute bekehre dich, im Morgen kommt, kann's ändern sich. Weil diese Frage so drängend ist am Schluss eines Kirchenjahres, eines Jahres, in dem man hoffentlich von Begegnung mit diesem Heiland zu sagen weiß. Darum hat man auch quasi auf den Zeitpunkt 5:12, nämlich 5 Tage vorher, den Buß- und Bettag gelegt damals. Der ist jetzt weg. Mit Buße und Beten kann man so nichts mehr anfangen. Das konnte man an den Statements der evangelischen Kirche auch gut wahrnehmen, dass Buße immer Auftrag der anderen ist und Buße nie ein Auftrag, den ich irgendwie für mich annehmen müsste. Es soll mir aber deutlich werden, wenn ich den Blick richte auf den letzten Sonntag des Kirchenjahres und wenn ich weiß, dass sich von diesem Ewigkeitssonntag her mir die Frage stellt, wo verbringst du die Ewigkeit, dann sollte und dann darf ich vorher mich von diesem Buß- und Bettag dazu rufen lassen, meine Ewigkeitsfrage mit dem Gott, vor dessen Thron ich stehen werde, und mit dem Heiland, der von diesem Thron gekommen ist, um mich zu retten, zu klären. Heute lebst du, heute bekehre dich, ehe morgen kommt, kann's ändern sich. Wer sich dazu rufen und bewegen lässt, die Ewigkeitsfrage seines Lebens von Christus klären zu lassen, der darf mit Adventsfreude dann auch wieder losgehen, wenn ein neues Kirchenjahr anfängt, wenn wir an 4 Sonntagen daran denken, dass wir bald den Geburtstag unseres Heilands und Erlösers feiern dürfen. Das ist die Perspektive, die Gott mit unserem Leben verbunden sehen will. Deswegen möchte ich Mut machen, von dem Begriff Totensonntag wegzukommen. Finde ich ganz schrecklich. Die Jahreszeit legt das zwar ein bisschen nah, es wird auch kaum mehr hell, aber Totensonntag ist eben nicht der Punkt an diesem Tag. Ewigkeitssonntag ist an diesem Tag der Punkt. Du darfst dich von deinem Heiland Jesus Christus ergreifen und herausreißen lassen, daraus, dass du entweder gar keine Antwort auf die Frage weißt, wo verbringst du die Ewigkeit, oder dass du dich mit der Antwort konfrontiert siehst, solange du nicht Eigentum Jesu Christi bist, wirst du die Ewigkeit in der ewigen Verdammnis verbringen. Es gibt nichts, das Gott weniger will. Genau deswegen ist Jesus bis in die tiefsten Tiefen gegangen, bis in den Tod am Kreuz, für dich und für mich, damit für dich und für mich der Ewigkeitssonntag zu einem Herrlichkeitssonntag wird. Wer die Andachten von mir gekriegt hat, gemerkt, dass ich neulich sehr dafür geworben habe, dass wir uns diese Perspektive von unserem Heiland schenken lassen. Er reißt uns den Horizont der Herrlichkeit auf. Das ist nichts, das wir noch irgendwie erringen müssten. Das ist etwas, das wir mit hineinnehmen dürfen in den Schluss von 1. Korinther 15. Dank aber sei Gott, der uns den Sieg schenkt durch Jesus Christus, unseren Herrn. Deswegen möchte ich anhand dieses Abschnitts aus dem Munde Jesu mit drei Stichworten versuchen, uns etwas Mut zu machen, vom Ewigkeitssonntag, vom Herrlichkeitssonntag zu reden und zu glauben. Die Stichworte kann man sich vielleicht prägnant merken, wenn man sie bezeichnet als Einrichtung, Ausrichtung und Aufrichtung. Es war mir wichtig, mit diesem Vers 32 anzufangen, weil wir hier nochmals sehen, in wessen Hand das Handeln liegt, in wessen Sinn der Vorsatz liegt, in wessen Macht die Garantie liegt. Es gäbe ja nun wahrhaftig Grund genug, sich zu fürchten, und um es ganz deutlich zu sagen, in einer nigerianischen und einer arabischen und in einer nordkoreanischen Bibel steht dieser Vers genauso auch drin. Es ist einigermaßen paradox, von den Umständen dieser Zeit und dieser Welt den Satz zu formulieren: Fürchte dich nicht, du kleine Herde, wo man doch so viel sehen kann, wie diese kleine Herde angefochten und bedrängt ist und fast umkommt. Was ist eben doch der, der in Matthäus 16 seiner Gemeinde verspricht, die Pforten der Hölle werden dich nicht überwinden. Und dieser Herr, der dieses Versprechen gibt, der ist am Werk. Es ist der Auferstandene, es ist der aufgefahrene Herr, der zur Rechten Gottes sitzt. Es ist der Herr, der sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Dieser Herr ist der Hirte dieser Herde. Und deswegen passiert in dieser Herde so vieles, was mir völlig unbegreiflich ist als Deutschen. Unsere nordkoreanischen Geschwister bitten uns nicht um Gebet, dass es aufhört. Sie bitten uns um Gebet, dass sie Christus näher kommen. Finde ich völlig verrückt. Wäre wahrscheinlich das Gegenteil dessen, was ich beten würde. Da scheint das durch mit dem Fürchte dich nicht, du kleine Herde, weil dieses Fürchte dich nicht keine menschliche Vertröstung ist, sondern weil dieses Fürchte dich nicht der ausspricht, der von sich auch mit allem Recht und mit aller Vollmacht zu sagen hat, ich bin der gute Hirte. Der kommt als Rechtsbevollmächtigter des lebendigen Gottes, des Herrn über Himmel und Erde. Daher kommt auch die Formulierung, es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Dieses Handeln Gottes soll nicht vor der Gemeinde Jesu liegen, es liegt hinter ihr. Gemeinde Jesu Christi kommt immer schon daher, dass Gott an ihr gehandelt hat, dass Gott das Heft des Handelns für sie und in ihr in seiner Hand hält und dass ihn an seinen Vorsätzen nichts und niemand hindern kann. Kim Jong-un nicht, Mao konnte es nicht, andere, die es versucht haben, konnten es nicht, weil sie sich mit all ihren Versuchen gegen den Gott wenden, in dessen Macht es steht, zu tun, was er sich vorgesetzt hat. und die Gültigkeit seiner Vorsätze aufzurichten und durchzusetzen. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat deinem Vater wohlgefallen, dir das Reich zu geben, dir die Königsherrschaft zu geben. Dich, so elend wie du manchmal auch aussehen magst, unter die Königsherrschaft seines Sohnes, des von ihm eingesetzten Herrn und Königs zu stellen. Das alleine ist die Begründung für das Fürchte dich nicht. Ich weiß nicht, ob ihr Nachrichten von Open Doors kriegt oder von der Hilfsaktion Märtyrerkirche. Da kann man vieles von dem nachlesen, was dieser Gott und dieser gute Hirte tun an ihrer kleinen Herde. Nicht. Eine Geschichte von Willi Neureder von vor vielen Jahren, der war quasi der Außenagent von Richard Wurmbrand. Als Enver Hoxha in Albanien den Satz gesagt hat, Albanien ist das erste christenfreie Land der Welt, da hat Neureder den Vorstand der Hilfsaktion Märtyrerkirche zusammengerufen und hat gesagt, wenn der Mann recht hat, verbrenne ich meine Bibel. Und dann hat er sich jemanden genommen, der eine Pilotenlizenz hatte, hat Bibeln in ein Flugzeug gepackt. Die sind da runtergeflogen und an der Küstenlinie entlang und haben diese wasserdichten Bibelpakete anschwemmen lassen. Und Jahre später, nachdem alles gefallen war, war Willi Neureder in Albanien und traf Leute, die in dieser Bibel lasen, die er damals aus dem Flugzeug geschmissen hat. Und da sprach er die an. Und die sagten, das ist Gottes Wort, das ist vom Himmel gefallen. Und das war so gelaufen, dass der kommandierende Offizier der Truppen, die diese Bibelpakete einzusammeln hatten, Christ war. Der hat die Pakete alle in eine Scheune gebracht, hat seinen Soldaten gesagt, von hier aus werden die vernichtet. Und dann hat er sie aber von da aus im Land verbreitet. Enver Hoxha hatte nicht recht. Dieses christenfreie Land gibt es nicht. Es gibt keinen Grund, seine Bibel zu verbrennen, selbst wenn unsere Geschwister in Nordkorea die Leiden der Endzeit täglich durchzubuchstabieren haben. Es gibt diesen Gott, der tut, was er sich vorgenommen hat, der wahrmacht, was er verheißen hat. Er hat das eingerichtet, dass seine kleine Herde von ihm ausgestattet ist mit der Königsherrschaft seines Sohnes. Und so heilig wie dieser Gott ist, so heilig wie sein Sohn, unser guter Hirte ist, so heilig ist Brief und Siegel darauf, dass wir allen Grund haben, dem Wort unseres Heilands zu glauben, wenn er sagt, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Das mag mit einem Blickwechsel zu tun haben, zu dem ich auch gerne ermutigen möchte. Man muss wahrscheinlich öfters schon mal von den Umständen wegsehen. Hebräer 12. Da ist die korrekte Formulierung aus dem Griechischen, lasst uns wegsehen auf Jesus. Weg von dem, was den Blick gefangen nimmt, auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Diese Einrichtung geht weiter, und zwar in dem Bild, das Jesus benutzt. Er redet von einem Herrn und von seinen Knechten. Das gehört auch mit zu dem, was Jesus und der Vater im Himmel so eingerichtet haben. Er ist Herr. Ich sage das immer wieder schon mal. Herr ist keine Höflichkeitsbezeichnung, sondern Herr sagt aus, wer die Macht in seiner Hand hält. Knechte sind die, die diesem Herrn gehören und die im Dienst dieses Herrn stehen. Da kämen wir dann gleich bei der Ausrichtung auch nochmal zu. Aber zunächst mal ist es ganz grundsätzlich so, dass von den griechischen Begriffen her hier mitgedacht werden muss, es gab einen Sklavenmarkt. Die Bibel redet davon, dass die Sünde uns in Sklaverei hält und Ketten bindet. und dass wir einen Sklaventreiber hatten. Und auf diesen Sklavenmarkt kommt ein Herr, der so unermesslich reich ist, dass er jeden dieser Sklaven, die da in Ketten liegen auf dem Markt, freikaufen kann. Auch hier steckt eine Aufforderung mit drin. Ich ganz persönlich bin dazu gerufen und dazu eingeladen, diesem Herrn, der auf den Sklavenmarkt kommt, zu sagen: Herr, kauf mich bitte auch frei. Und ich werde es erleben, dass der Reichtum dieses Herrn alle Macht hat und allemal ausreicht, mich von allem freizukaufen. Wir haben ja einige Jahre lang Bibelunterricht für Sinti und Roma gemacht und da erzähle ich immer wieder mal gerne, einer meiner besten Schüler, der war 18 Jahre lang drogenabhängig und der hat sich wirklich alles reingepfiffen, was er in die Finger kriegte. Es war vollkommen egal, was es war. Er sagt, er wäre dreimal auf Entzug gewesen. Einmal von sich aus, zweimal per Gerichtsbeschluss. Es war alles für die Katze. Er war hinterher genau da, wo er vorher auch war. Und dann war er an dem Punkt, wo er sagte, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann hast du jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du machst mich jetzt platt, ich will nämlich nicht mehr. Oder du reißest aus meinem Leben das raus, was mich platt macht und schenkst mir dein Leben. Von Stunde an waren die Drogen vergessen und sind es bis heute. Und er wandelt, lebt mit Jesus, er folgt Jesus nach, er macht Gemeindearbeit. Dieser Herr, der da auf den Sklavenmarkt tritt, der hat Macht. Und seinem Blut von Golgatha ist die Macht, alle Ketten zu zerreißen, mit denen Sklaven auf diesem Markt gebunden sind. Und zuallererst die Kette der Sünde, der Trennung von Gott und des Lebens, als wenn es Gott nicht gäbe. Dann gab es aber sogenannte Sklavenjäger. Und ich bin überzeugt, dass jeder von euch Sklavenjäger in seinem Leben kennt. Ich kenne die. Die liegen im Bereich der Seelsorge, die liegen im Bereich, dass ich die Gnade in Frage stelle, die liegen im Bereich, dass es mir eigentlich komfortabler erscheint, wenn ich Jesus und noch irgendwas anderes in meinem Leben gelten lasse. Wer von einem solchen Herrn freigekauft war, wer kein Sklave mehr war, weil ein Herr das Lösegeld für ihn bezahlt hat, der konnte auf der Straße solchen Sklavenjägern sogar gegenübertreten. Der hatte keinen Anlass mehr zur Flucht. Der hatte einen weißen Stein, auf den der Name seines Herrn geschrieben war. Irgendeine Gemeinde in den Sendschreiben kriegt diesen weißen Stein. Ich weiß nicht mehr genau, wer es war. Thyatira? Wisst ihr vielleicht besser. Diesen weißen Stein, den konnte jeder freigekaufte Sklave ziehen. Und dann war jeder, der ihm was am Zeug flicken wollte, machtlos. Er war frei. Er hatte einen Herrn, dem er gehört. Er war keinerlei Triebe dieser Sklavenjäger mehr ausgesetzt. Vielleicht können wir dieses Bild übertragen. Vielleicht kennt ihr das auch noch aus einer etwas anderen Richtung, dass man doch mit einem sehr gesetzlichen Bild von Gott aufgewachsen ist. Und das wird einem immer wieder dann mal zum Sklaventreiber. Sodass man nicht so recht durchkommt, zu dem, was es eigentlich heißt, es hat deinem Vater wohlgefallen, dich in die Königsherrschaft Jesu Christi aufzunehmen, weil zwischen meinem Denken und diesem Vater immer noch so eine Art Stasi-Chef steht. Das ist so ein Sklavenjäger. Zeigt diesen Sklavenjägern euren weißen Stein, auf dem der Name eures Herrn geschrieben steht. Das darf ich vielleicht mal überspitzt bezeichnen als das Evangelium der Knechtschaft. Die können sich dann auch an den Herrn, den ich meinen Herrn nenne, wenden und sagen, stimmt das? Gehört er dir oder hat er den Stein vielleicht irgendwo geklaut bei irgendeinem? Und dann wird der Herr sagen, nee, den habe ich gekauft, der ist mir. So stellt sich in diesen Konfrontationssituationen mit Sklavenjägern aller Art dieser gute Hirte zu denen, die ihm gehören. Das gehört zu dem, was Gott eingerichtet hat. Jesus redet hier von Ausrichtung. Es ist nicht so, dass wir aus Aufgaben jetzt völlig entlassen werden. Es gibt dann so Witze aus der Zeit der lutherischen Orthodoxie, wo dann ein Pfarrer gesagt hat, ich bin evangelisch, ich tue gar nichts. So ist das nicht gemeint. Aber es ist als Evangelium gemeint. Und deswegen muss dieses Evangelium auch befreiend gehört werden. Das ist doch einigermaßen parallel zu Jesu Gleichnis von den anvertrauten Pfunden. An dem kann man das vielleicht noch schöner sehen. Der die 10 Pfund, die 5 Pfund gekriegt hat und hinterher 10 hatte, der bekommt von seinem Herrn dieselbe Antwort wie der, der 2 Pfund hatte und hinterher 4. Und diese Antwort lautet nicht, recht so, du tüchtiger Knecht, du bist ein guter Manager, du hast viel gerissen. Die Antwort lautet recht so, du tüchtiger und treuer Knecht. Du bist im Kleinen treu gewesen, gehe ein zu deines Herrn Freude. Der hinterher 4 Pfund hat, der hat ja nun bedeutend weniger. Also jetzt von der Bilanz her, rein wirtschaftlich gerechnet, steht er doch wesentlich schlechter da. Er kriegt gesagt, recht so, du tüchtiger und treuer Knecht. Du bist über Geringes treu gewesen, gehe ein zu deines Herrn Freude. Und wir werden darauf hingewiesen, dass wir es hier mit einer Verhältnisbestimmung zu tun haben. Es ist nicht in erster Linie eine Auftragsbestimmung, die in die Frage, wo verbringst du die Ewigkeit, hineinspielt. Es ist die Verhältnisbestimmung. Es ist die Verhältnisbestimmung von Knecht zum Herrn. Denn das ist es zum Beispiel auch, was der dritte Knecht gesagt kriegt, der Faule. Du wusstest, wie ich ticke. Du wusstest, was ich erwarte. Du hast dich dem nicht entsprechend verhalten. Der hätte ja nicht mal was machen müssen. Jesus sagt, oder der Herr im Gleichnis sagt, wenn du das Geld wenigstens auf die Bank gebracht hättest, hätte ich jetzt Zinsen. Alles das hat er nicht getan. Und obwohl er zu seinem Herrn sagt, ich wusste, dass du ein strenger Herr bist. Dieser Herr sagt zu dem Dritten, wenn du wusstest, wie ich bin, warum hast du dich nicht entsprechend verhalten? Das kommt als Anrede an seine Zuhörer auch in dem Abschnitt, den wir jetzt nicht mehr gelesen haben, wo Jesus von einer Gemeindesituation spricht nach dem Motto, der Himmel ist hoch und der Zar ist weit. Irgendjemand, der über mich zu sagen hätte, ist hier nicht in Sicht, ich mache, was ich will. Der kriegt gesagt, wenn du so meinst, dem zu dienen, dem du gehörst, der dich erkauft hat. Wenn du so meinst, dass deine Mitknechte an dir sehen sollen, wes Geistes Kind du bist, dann bist du nicht Knecht dieses Herrn, dann wird dieser Herr kommen, wenn du es nicht meinst, und du wirst keine Gelegenheit mehr haben, die Dinge in Ordnung zu bringen. Selig aber, und damit bin ich schon fast beim dritten Punkt, der gleich noch kommt, Selig aber ist, wer als Knecht dieses Herrn seinen Herrn kennt. Und das heißt, gerade auch das Herz seines Herrn kennen. Denn aus diesem Herzen kommt sein Handeln, aus diesem Herzen kommt sein Umgang mit uns. Wer diesen Herrn kennt und sich von diesem Herrn auch darauf weisen lässt, was seine Erwartungen sind, der ist gerufen, sich dementsprechend zu verhalten. Es geht nicht um kleine und große Gaben, es geht nicht um ein Leben, in dem wer weiß, welche neuen Glaubenswerke entstanden sind. Das Neue Testament formuliert sehr deutlich, worum es geht. Von einem Haushalter erwartet man nichts anderes, als dass er für treu befunden wird. Und überall da, wo das Neue Testament von meinem Verhältnis zu Jesus Christus spricht, redet es von Treue. Es redet nie von Leistung. Bitte das nochmal ganz grundsätzlich fürs Protokoll. Die Begriffe Leistung und Evangelium haben nichts im selben Satz verloren. Wie ich meine Beziehung zu Jesus ausrichten soll, ist eben nicht das Gerenne der Martha. Es ist das Hören der Maria. Es ist dieses sich auf Jesus ausrichten. Oftmals ist es doch so, dass man in dem vielen Gerenne, das man so veranstaltet, sich eher von Jesus wegrichtet, als sich auf ihn ausrichtet. Dazu sagt Jesus: Martha, Martha, du hast viel Last, aber das bessere Teil, das hat Maria. So ist man ein bereiter Mensch für seinen Herrn. Auch diese konkreten Anweisungen hier: verkauft, was ihr habt und gebt Almosen. Jesus sieht uns nicht als Bettelmönche. Er sieht uns aber sehr wohl als solche, die vor die Aufgabe gestellt sind, in ihrem Leben nach dem zu streben, was im Himmel zählt. Das sind keine Leistungsgewinne, sondern das sind Gewinne, die daher kommen, dass man dem Herrn, dem man gehört, Treue erweist. Deswegen sind nicht die großen Evangelisten oder die großen Glaubenswerksführer diejenigen, die im Himmel die große Belohnung kriegen. Vielleicht ist meine Oma eine von denen, die im Himmel eine große Belohnung kriegen. Ich habe die früher manches Mal beten hören. Wenn sie die Hörgeräte raus hatte, hat die Jesus angeschrien, sodass man das durchs ganze Haus hören konnte. Und ich habe gedacht, wenn meine Oma mal nicht mehr da ist, dass jemand so für mich vor den Thron Gottes kommt, das ist ein entscheidender geistlicher Punkt, der mir fehlen wird, wenn sie im Himmel ist. Auch wenn das Einzige war, was sie noch kannte, oder was sie noch konnte. Du bist im Geringen treu gewesen, geh ein zu deines Herrn Freude. Die Ausrichtung muss auf diesen Herrn sein. Die Ausrichtung muss die sein, dass wir mit dem Selbstverständnis eines Dieners und Eigentums uns auf diesen Herrn ausrichten. Da sollten wir uns kein falsches Bild von vorgaukeln lassen, von diesem Herrn, sondern wir sollten in seinem Wort nachsehen, wie dieser Herr wirklich ist. Und auch da möchte ich gerne nochmal Mut machen, Jesus zu glauben, wenn er sagt: wer mich sieht, der sieht den Vater. Sehen wir bei Jesus, dass er Menschen mit einem Gummiknüppel hinterm Rücken begegnet, dann wird es der Vater auch nicht tun. Sehen wir, dass Jesus Menschen mit grenzenloser Barmherzigkeit begegnet, dann sehen wir, was Gott tut. Und dann sehen wir etwas von dem, worin das Verhältnis Herr und Knecht bestehen kann und soll. Wenn er Herr ist, dann hat er diese Herrschaft auch auszuüben. Dann sagt er auch, wo es lang geht. Den Satz, nein, Herr, den kann es nicht geben. Entweder es ist nein, dann ist er nicht Herr. Oder er ist Herr, dann ist es nicht nein. Ausrichtung. Vielleicht auch für den Ewigkeitssonntag nochmal ein Thema zum Nachdenken. Sie hängt aber unmittelbar an dem, was ich vorhin als Einrichtung bezeichnet habe. Hier möchte ich noch auf eine Stelle aus Prediger 4 verweisen, weil die in diesem Text sehr ins Auge sticht. Eine dreifache Schnur reißt nicht leicht entzwei. Zwei dieser Schnüre hatten wir gerade, die Einrichtung und die Ausrichtung. Es kommt die dritte Schnur, die Aufrichtung. Damit beginnt der Abschnitt, damit endet der Abschnitt. Selig seid ihr. Warum? Weil dieser Herr uns ein für alle Mal losgekauft und zu seinem Eigentum gemacht hat. Weil in diesem Herrn allemal für Zeit und Ewigkeit die Befreiung von jeder Furcht liegen kann. Weil der allmächtige Gott an uns gehandelt hat und dabei bleibt es zu tun. Es hat deinem Vater im Himmel wohlgefallen, dich in die Königsherrschaft seines Sohnes zu stellen. Ist dieser Sohn Herr, dann ist er es seiner Heiligkeit schuldig, diese Herrschaft auch auszuüben. Er tut es in deinem Leben, er tut es vor allem aber auch für dein Leben. So soll es für uns allen Grund geben, uns darin aufrichten zu lassen, uns mit unserem Leben an ihn zu hängen und dadurch, dass wir an ihm hängen, wegzukommen vom Blick auf die Umstände oder vielleicht sogar dahin kommen, die Umstände mit an ihn zu hängen. Anders formuliert, wenn ich mein Leben in die Hand dessen lege, in dessen Hand auch alle Gewalt im Himmel und auf Erden liegt, dann ist mein Leben sicherlich am besten Ort, wo es sein kann. Und wenn ich dann meine Umstände nehme und lege sie mit in diese Hand, dann sind sie da, wo es echte Hilfe und echte Lösung für sie gibt. Dann sind sie da, wo die Königsherrschaft Jesu Christi ausgeht. Und ich habe das verschiedentlich wahrscheinlich schon erwähnt, was mir immer wichtiger wird, aus Jesaja 42, der Vers 8. Ich will meine Ehre keinem anderen überlassen und meinen Ruhm nicht den Götzen. Wir werden Jahwe, den ich bin, der ich bin, den ich werde sein, der ich sein werde. Wir werden seinen Sohn, Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit, bei dem Werk treffen, das ihm gemäß ist, seiner Heiligkeit und seiner Macht für uns in unserem Leben und vor allem da, wo wir in unserem Leben nicht mehr selber weitersehen. Auch an solche Situationen werden wir erinnert am Ewigkeitssonntag. Er ist das Licht, er ist der Weg, er ist der Hirte. Wir sind auf diesen Weg gestellt, weil es dem Vater im Himmel so wohlgefallen hat. Und mit der Ausrichtung auf diesen Herrn und diesen guten Hirten, ihm hinterher auf dem Weg zur Ewigkeit, bekommen wir das Siegel, selig seid ihr. Guck weg von den Umständen, guck hin auf den, in dessen Hand dein Leben geborgen ist. Amen. Wir beten.